Okay, 4. Mose, Kapitel 20, Vers 1. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh. Kadesh. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Haben das schon irgendwo gehört? Wo ist Kadesh? Leute, Kapitel 13 und 14, die waren schon einmal dort, 38 Jahre zuvor, Kadesh, an der Grenze zum verheißenen Land. Dort, wo das Volk, wo die alte Generation rebelliert hat gegen den Herrn. Und sie waren ungehorsam und sie waren ungläubig und deswegen konnten sie nicht in das verheißene Land eingehen. Das verheißene Land bildet für uns ist das siegreiche Leben, das wir in Jesus Christus haben. Und der Herr hat zu dieser alten Generation gesprochen im Kapitel 14, Verse 29 bis 31, hat gesagt, in dieser Wüste sollen eure Leichen fallen, ja, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl, von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem ich euch wohnen zu lassen, ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, außer Kaleb, dem Sohn des Jephunä, erinnert euch, der Franzose, und Josua, der Sohn des Nun. Und eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, sie will ich hineinbringen und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Also die alte Generation, weil sie ungläubig waren, weil sie rebellisch waren gegen den Herrn, sie wird aussterben. Und davon waren auch die Leiter nicht ausgenommen. Nur der Franzose, der Kaleb und der Josua. Das waren die beiden einzigen, die hineingehen sollten. Und auch die Leiter waren nicht ausgenommen zu sterben. Die Miriam und der Hohepriester Aaron und Mose. Zwei davon werden hier in diesem Kapitel sterben. Die Miriam, die Prophetin und der Hohepriester Aaron. Prophetin, der Priester, Mose, der für das Gesetz steht, der alte Bund, kann uns nicht ins verheißene Land hineinbringen, in dieses siegreiche Leben. Sondern nur einer konnte das tun und nur einer kann das tun und das ist Josua, Jesus. Josua ist Jesus im Alten Testament, derselbe Name. Sehen hier auch ein Beispiel, wie wir uns in unserem Leben auf der Stelle drehen können, durch Unglauben und durch Ungehorsam. Hier sind sie wieder, nach 38 Jahren, an der Grenze, an derselben Stelle. Sie sind nicht weitergekommen. Es gab auch nicht sehr viel zu berichten über diese 38 Jahre. Wir haben nur 6 Kapitel gelesen. Das ist eigentlich relativ wenig für 38 Jahre. Und das, was wir gelesen haben, das war nicht allzu glorreich. War viel Murren und Rebellion und Züchtigung dabei. Sind wieder am selben Punkt, nicht weitergekommen. So kann es auch uns gehen in unserem Leben, wenn wir rebellisch sind oder wenn wir davonlaufen aus diesen Lektionen, die der Herr uns lernen will. Wenn der Herr uns lernen will, zu vergeben und er stellt uns in eine Situation rein, wo wir verletzt werden und wir sagen, nee, ich will aber nicht. Wir rebellieren und wir werden bitter und verhärten unser Herz. Oder der Herr will uns lehren, unsere Konflikte auf biblische Art und Weise zu lösen. Will uns lehren, lieben zu lernen. Und wir laufen davon. Und er oder sie sagt vielleicht, ich lasse mich scheiden, ich will nichts mehr wissen von dem Typen oder von der alten Zicke. Und weißt was, der nächste Partner ist genauso wenig perfekt. Selbe Situation wieder. Selbe Lektion wieder. Deswegen wollen wir Willige, wollen wir schnelle Lerner sein. Wenn Gott uns was lernen will, wenn Gott uns herausfordert, wenn er uns überführt über irgendetwas, dass wir darauf reagieren und dass wir lernen davon. Nation Israel hat hier als Nation 38 Jahre lang wirklich verschwendet. Und so kann es auch uns als Christen gehen. Es gibt Christen, die 40 Jahre lang bekehrt sind, aber noch immer geistliche Babys sind, die nicht reifer geworden sind. Warum? Weil sie immer davonlaufen, vor Problemen, vor Herausforderungen oder weil sie harte, rebellische Herzen haben und ihr Ding drehen wollen, sich nicht leiten lassen wollen vom Herrn und nicht formen lassen wollen vom Herrn. Und wir alle, wir werden Wüstenerfahrungen durchmachen in unserem Leben. Das ist wichtig. Diese schwierigen Erfahrungen, das ist, wo wir wachsen. Das ist das Trainingscamp in der Wüste. Das ist nicht, weiß nicht, auf Hawaii oder irgendwo in der Südsee, wo Urlaubsclub. Nee, Soldaten werden trainiert in der Wüste. Und so macht Gott es mit uns. Also wir alle machen Wüstenerfahrungen durch. Das ist unvermeidlich. Gott bringt uns dorthin, weil er uns formen will. Weil er es gut mit uns meint. Er will uns nicht so lassen, wie wir sind. So selbstsüchtige Egoisten. Sondern will, dass wir reifer werden, ihm ähnlich werden. Und das ist ein schönes Werk, was er in unserem Leben tut. Wüstenerfahrungen sind unvermeidlich, aber wir können sie kürzer oder länger machen. Je nachdem, wie wir mit Gott kooperieren. Wenn wir davonlaufen wollen, wenn wir rebellieren, ich will davon nichts wissen, will mein Ding drehen, werden es ein bisschen länger brauchen. Gott wird uns immer wieder konfrontieren mit diesen Dingen. Kapitel 20, hier haben wir einen Übergang. Wir sehen hier das Ende ihres Aufenthalts in der Wüste. Im Kapitel 21 sehen wir dann, wie die neue Generation weiter marschiert, wieder vorwärts in Richtung des verheißenen Landes. Und sie lassen noch einige Leichen hier zurück, einige von der alten Generation. Mose ist dann der Letzte, der ganz am Schluss an der Grenze stirbt. Aber hier, die Söhne Israel und die ganze Gemeinde kamen in die Wüste Zin im ersten Monat. Und das Volk blieb im Kadesch. Und Mirjam starb dort und wurde begraben. Mirjam war die ältere Schwester von Mose und von Aaron. Es war diejenige, die den kleinen Mose bewahrt hat, versteckt hat vor den Ägyptern, dass er nicht umkommt. Sie war auch diejenige, die die Frauen in den Lobpreis geleitet hat. Als sie durchs Rote Meer durchgezogen sind und hat getanzt, hat gepriesen mit ihnen. Mirjam war auch eine Prophetin. Sie hatten einen Durchhänger im Kapitel 12, dort wo sie gegen den Mose rebelliert hat, gegen seine Leidenschaft. Aber sie ist jetzt eine von diesen dreien, von diesen drei Leitern wirklich, die stirbt. Und das ist ein Verlust gewesen für den Mose und für den Aaron, bin mir sicher, dass ihre Schwester hier gestorben ist. Vers 2. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde, da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Nichts Neues, kennen wir schon. Und das Volk haderte mit Mose und sie sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Versammlung des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir in ihr sterben, wir und unser Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume. Auch ist kein Wasser da zum Trinken. Na ne, das war die Wüste. Es war nicht Gottes Absicht, dass sie dort bleiben. Es war nicht sein Ziel für sie, nur dass sie durchziehen durch die Wüste. Wie gesagt, es war ihr eigener Ungehorsam, ihr eigener Unglaube, der diese Zeit sehr lange verlängert hat. Aber kommen euch diese Worte hier bekannt vor? Haben wir schon einmal gehört, nicht wahr? Es ist fast eine Wiederholung von dem, was die alte Generation damals vor 38 Jahren gesagt hat. Klingen wie ihre Eltern im Kapitel 14. Und das erinnert uns, wie wichtig es ist, dass wir gute Vorbilder sind für unsere Kids, als Eltern, aber auch für uns, als Ältere im Glauben, für die Kinder in unserer Gemeinde. Tatsache ist, wir sind alle Vorbilder. Jedes ein Vorbild, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Und wir sind diejenigen, von denen unsere Kids über die Beziehung mit Jesus lernen. Und wie ist unsere Beziehung mit ihm? Wenn unsere Beziehung mit ihm stark ist und wir das vorleben, dann werden sie auch das begreifen können. Wenn wir Heuchler sind, daheim in der Gemeinde schön singen und daheim nur Hörer sind, aber nicht Täter des Wortes, dann werden auch die Kinder sagen, ist nicht viel dran an diesem Christentum. Es ist wichtig, dass wir gute Vorbilder sind. dass wir begeistert sind, dass wir feurig sind für den Herrn, dass wir die Vorbilder sind, von denen die Kinder lernen können. Vers 6, und Mose und Aaron gingen vor der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben, und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Stab war ein Symbol für Autorität. Vers 9, und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte, und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Und er sagte zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Zack, zack. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Mose sagt zu dem Volk: Ihr Widerspenstigen! In Vers 24 weiter unten wird der Herr zu ihm und zu Aaron sagen: Ihr seid widerspenstig gewesen. Widerspenstig gegen den Herrn, ungehorsam. Der Herr hat zu Mose gesagt: Nimm den Stab und sprich zu dem Felsen. Hat nichts davon gesagt, dass er rumschlagen soll auf dem Felsen, so das Wasser hervorkommt. Hat auch nicht gesagt, dass er mit dem Volk schimpfen soll. Aber Mose war zornig. War einer seiner schwachen Momente. Und es ist menschlich verständlich. Ich meine, seine Schwester war gerade gestorben. Sich war ein Verlust für ihn. 40 Jahre lang hat das Volk gemurrt. Und wahrscheinlich war Mose müde und war satt, war auch schon ein alter Mann. Psalm 106 lernen wir, dass das Volk ihn provoziert hat. Da heißt es: Sie erzürnten ihn am Wasser von Meriba und es erging Mose übel, ihretwegen. Denn sie reizten seinen Geist, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Und so der Mose, der demütigste Mensch der ganzen Welt, wie wir im Kapitel 12 gelernt haben, hat hier seinen Zornausbruch. Das erinnert uns wieder drum dran, wo wir auch sonntags drüber gesprochen haben, dass unsere natürlichen Stärken oft unsere größten Versuchungen sein können. Das sind gerade die Bereiche, wo wir versagen. Dort, wo wir glauben, dass wir stark sind. Mose war der demütigste Mann. In seinem Zornausbruch und Stolz baut er hier großen Mist, der noch, recht harte Konsequenzen für ihn gehabt hat, wie wir gleich sehen werden. Oder Abraham, der Vater der Glaubenden, fällt in Unglauben und nimmt seine Frau mit nach Ägypten. Und dort wäre sie fast vom Pharao vernascht werden, wenn der Herr sie nicht beschützt hat. Oder der Petrus, haben wir am Sonntag gesehen, seine Stärke war Mut. Er war derjenige, der keine Angst hatte, aufs Wasser zu steigen. Er war derjenige, der mit seinem Schwert es mit 600 Soldaten aufnehmen wollte im Garten. Aber dann ein bisschen später, als irgend so eine Magd gesagt hat: Ja, du warst aber auch mit dem Jesus von Nazareth. Da hat er aus Menschenfurcht den Herrn verleugnet. Noah, der Gerechte, ist mit ihm passiert. Er hat betrunken geendet in Inzucht mit seinen Töchtern. Kein schönes Bild, was wir da sehen. Sehen wir oft bei diesen Vorbildern in der Bibel. Dort, wo ihr stärkster Punkt war, das war auch der Wundepunkt. Das ist auch in unserem Leben so. Dort, wo wir schwach sind, da sind wir uns bewusst unserer Schwachheit. Und wir wissen, da müssen wir beten. Verlasse ich mich nicht auf meine eigene Kraft. Herr, hilf! Sei du stark in meiner Schwachheit, sonst falle ich auf die Nase. Aber in den Bereichen, wo wir glauben, dass wir stark sind, dann tendieren wir eher dazu, dass wir uns auf uns selbst verlassen. Vielleicht weniger beten, vielleicht unvorsichtiger sind. Und Jesus hat uns gesagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also pass auf in diesen Dingen. Wenn du sagst: Mann, ich habe eine starke Ehe. Oder ich habe keine Angst vor irgendwem. Oder hey, ich bin Mr. Gottesfurcht. Was immer es ist. Pass auf. Moses sündigt hier in seinem Zorn. Und das ist kein gutes Ding. Wir sollten nie im Zorn handeln. Lieber bis 10 zählen, irgendwie warten, bis wir abgekühlt sind, zum Herrn gehen und beten und dann das Problem angehen, worüber wir zornig waren. Oder das Gespräch suchen mit der Person, über die wir zornig waren. Aber ich denke, wir alle können aus eigener Erfahrung sagen, ich kann es, dass wir im Zorn noch nie weise gehandelt haben. Und Mose hat hier den Herrn falsch repräsentiert. Gott ist gnädig, er ist barmherzig. Im 2. Mose im Kapitel 34, da hat er sich dem Mose offenbart. Und er hat seinen Namen, das heißt seinen Charakter, vor ihm ausgerufen. Und er trat dort neben ihn und rief seinen Namen aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Herr war in diesem Fall nicht zornig auf sein Volk. Die hatten Durst, die hatten ein echtes Bedürfnis. Und Gott sei Dank, wir haben einen Gott, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, wie wir im Hebräerbrief lernen. Aber wenn das Volk hier den Mose gesehen hat bei seiner Aktion, die haben den Eindruck bekommen, dass Gott zornig ist. Wo er dorthin geht, ihr Rebellen, ihr Widerspenstigen, zack, wir werden euch doch Wasser geben und schlägt er rum mit seinem Stock. Ja, das Volk hat es angesehen, hat gemeint, wow, Gott ist zornig auf uns. Der ist angefressen, auf gut Deutsch. Enttäuscht, angewidert von uns. Aber das war er nicht. Mose hat ihn falsch repräsentiert. Und es ist wichtig, gerade für uns Leiter, aber auch für alle Christen, dass wir den Herrn richtig repräsentieren. Er ist geduldig, er ist gnädig, er ist liebevoll, er ist barmherzig, er ist vergebend. Nicht geldgierig oder ein Diktator oder gesetzlich. Und ich mag diese Gnade und die Fürsorge des Herrn. Obwohl das Volk gemurrt hat, obwohl Mose ungehorsam war, er hat sie trotzdem versorgt. Er hat trotzdem die Menschen erfrischt mit dem Wasser. Obwohl das Volk und auch der Mose nicht die richtige Einstellung hatten. Und manchmal gebraucht Gott Werkzeuge, Menschen, die nicht die richtigen Motive haben, die nicht die rechten Vorbilder sind. Und das ist Gnade. Na, manchmal sehen wir Leute mit ihren Heilungsdiensten und die verrückte Sachen machen und wo wir uns denken, Mann, wie kann Gott den gebrauchen? Aber Gott tut es aus Liebe, weil er seine Kinder lieb hat und gebraucht diese Menschen doch. Aber Gott wird uns auch verantwortlich halten, wenn wir ihn schlecht repräsentieren. Seht auch hier im Vers 9. Er sagt, dass den Stab, den er nehmen sollte, das war der Stab von dem Ort vor dem Herrn. Was war das für ein Stab? Erinnert ihr euch noch, das war der Stab Aarons. Dieser Stab, der Knospen und Früchte, Mandeln getrieben hat. Was denkt ihr, ist passiert mit dem Stab, als Mose den gegen den Felsen geschlagen hat? Er ist wahrscheinlich ein bisschen mitgenommen worden. Wahrscheinlich die Früchte waren nachher nimmer dran. Gegen einen Felsen schlägst mit dem Stab, er hat die Frucht verloren. Ist beschädigt worden. Stab, haben wir gesagt, steht für Autorität. Und das passiert auch mit unserer Autorität. Menschen, die glauben, wenn ich den Diktator spiele und wenn ich autoritär bin und anderen Menschen schlag mit Gottes Wort und ihnen zeige, wer der Boss ist und Einschüchterung, dann werde ich Autorität haben. Wir sind getäuscht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist die Frucht des Geistes in deinem Leben. Liebe. Die Autorität gibt, wenn du ein Vorbild bist. Deine Hingabe an Jesus, das wird die Autorität verleihen. Zweiter Fehler von Mose war, dass er stolz war und dass er zu viel für sich selbst beansprucht hat. Ja, das, was eigentlich nur Gott tun konnte, hat es irgendwie so ausgedrückt, als hätte er irgendwas damit zu tun. Na, im Vers 10 sagt er, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Wir, der Herr und ich? Vielleicht so 50-50, Partnerschaft. Werden wir Wasser hervorbringen? Werden wir euch nicht versorgen? Dabei hatte Mose überhaupt nichts damit zu tun. Genauso wie diese Leute, die sagen, ich habe dich geheilt, weil Gott sie gebraucht. Wir haben auch nichts damit zu tun. Das sind Werkzeuge. Der Herr hat hier Wasser geschenkt, trotzdem Mose eigentlich. Nicht wegen dem Mose. Ich denke, so ist es auch oft, wenn der Herr uns gebraucht. Er tut das trotz uns selbst und nicht wegen uns. Und wenn du den Eindruck hast, dass die Leute dich brauchen, dann liegst du falsch, hast dich getäuscht. Wenn du den Eindruck hast, dass du die Antwort bist auf die Nöte von anderen Menschen, hey, das ist ein Trugschluss. Wären die Menschen auch arm dran. Der Herr ist unser Versorger. Und wenn er uns gebraucht, um die Brote und die Fische, die er vermehrt, zu verteilen, dann preis dem Herrn. Aber er ist der Versorger. Niemand von uns soll glauben, dass wir die Erlöser sind oder wir die Antwort sind auf die Probleme von anderen Menschen. Alles, was wir tun können, ist, dass wir andere auf Jesus hinweisen und dass wir andere zu Jesus hinbringen. Er ist der Heiland. Er ist der Erlöser. Er ist der Versorger. Ist auch befreiend für uns. Wenn Menschen mit Problemen zu uns kommen, wir dürfen wissen, hey, ich bin ja die Antwort. Ich kann sie auf Jesus hinweisen. Was er für uns getan hat, die Kraft, die von ihm kommt, die Antworten, die er uns gibt aus seinem Wort. Aber letztlich bin nicht ich. Ich muss nicht versuchen, der Erlöser zu sein. Alles, was wir tun können, ist, hey, komm, geh mal miteinander zu Jesus. Da die Verbindung herstellen. Das ist das, was die Menschen brauchen, nicht uns. Das ist ein Trugschluss, wenn wir glauben, wenn wir so einen kleinen Erlöserkomplex haben oder uns so wichtig nehmen. Dritte Problem bei der Reaktion von Mose war, dass er ein prophetisches Bild auf Jesus hin hier versaut hat. Im 1. Korinther im Kapitel 10, da heißt es, sie, das Volk, sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Der Herr hat zu Mose gesagt, im 2. Mose im Kapitel 17, wo das erste Mal Wasser aus dem Felsen kam, da hat er gesagt, schlag auf den Felsen. Na, der Herr Jesus ist für unsere Sünden ein für alle Mal geschlagen worden am Kreuz. Und jetzt können wir aber einfach im Glauben kommen und ihn bitten. Und er wird uns das Wasser des Heiligen Geistes schenken. Er wird uns erfrischen. Deshalb hat der Herr zu Mose gesagt, hier beim zweiten Mal, sprich zu dem Felsen. Was hat Mose gemacht? Er hat in seinem Zorn gleich zweimal draufgehauen. Er hat das ganze Bild versaut. Mose hat die Ehre Gottes für sich selbst beansprucht, er hat ihn falsch repräsentiert und er hat prophetisches Bild, was der Herr uns geben wollte, versaut. Und der Herr sagt zu ihm, Mose, Aaron, Jungs, komm mal her, ich muss mit euch ein ernstes Wörtchen reden. Vers 12. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meriba, wo die Söhne Israel mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. War ganz schön hart. Muss den Mose getroffen haben, dass der Herr gesagt hat, ihr werdet mein Volk nicht hineinführen. Oh Mann. 40 Jahre lang hat er das Volk geführt und ertragen in dieser Wüste, all diese Entbehrungen, das ganze Murren. Das war der Traum von Mose. Das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Was ein Jugendtraum. Damals hat er es falsch angepackt, als er den Ägypter erschlagen hat. Das hat ihn auch 40 Jahre gekostet. In seiner Karriere. Dafür hat er Mose gelebt. Das war sein Mann. Ich will ins verheißene Land mit dem Volk. Ganz schön hart, ne? Aber der Herr sagt, auch uns in Jakobus 3, Kapitel 1, er sagt, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Leidenschaft bringt Verantwortung. Und der Herr musste hier ein Exempel statuieren, ein Bild. Hier muss ich, die Menschen müssen wissen, dass es wichtig ist, mich richtig zu repräsentieren. Dass Leidenschaft im Reich Gottes nicht irgendwie eine leichtfertige Sache ist. Aber hey, wenn Gott so gnädig war mit diesem Volk, was hier gemurrt hat, soll er dann auch mit dem Mose gnädig sein? Ja, wisst ihr was, er war das auch. Damals hat er gesagt, Mose, jetzt ist es wichtig, dass du ein Vorbild hier bist für die kommenden Generationen. Es ist auch wichtig, dass du dieses Bild erfüllst, dass das Gesetz nicht ins verheißene Land bringen kann. Aber erinnert ihr euch an den Berg der Verklärung, wo Jesus verherrlicht wurde? Wer ist erschienen dort? Elia und Mose. Was heißt es? Gott hat ihn doch noch reingeschwindelt. Durch die Hintertür. 1500 Jahre später. Aber hat ihn doch noch ins verheißene Land gebracht. Ich mag das. Unser Herr ist so gnädig. Der Herr ist so gnädig. Mose hat mir den Stab genommen und hat den Fels geschlagen. Jesus, den Felsen geschlagen. Und das haben wir alle getan durch unsere Sünde. Wir haben unseren Felsen Jesus geschlagen. Aber der Fels hat nicht zurückgeschlagen, oder? Stellt euch vor, da wäre die Riesenhand rausgekommen, also so ein Hammer. Boom. Da hätte ein Riesenstein, Geröllhaufen, hätte den Mose begraben. Hat er nicht getan. Sondern obwohl Mose den Fels geschlagen hat, was ist passiert? Ist trotzdem Wasser hervorgekommen. Wasser, das Volk erfrischt hat und auch den Mose erfrischt hat. Und dann später hat er den Mose sogar noch ins verheißene Land reingeschwindelt. Unser Vorbild Jesus. Was tun wir, wenn Menschen uns schlagen, wenn Menschen uns verletzen? Was sollen wir tun? Seinem Vorbild nachfolgen. Wenn sie uns ungerecht behandeln, auch wir sollen sie segnen, so wie es Jesus gemacht hat. Oder hier bildlich dieser Fels. Im Römer Kapitel 12 heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Regt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also auch wir dürfen unserem Vorbild Jesus nachfolgen. Vers 13, das ist das Wasser von Meriba, wo die Söhne Israel mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Gott wird die Ehre bekommen. Er wird geheiligt werden, ob es durch unseren Gehorsam ist oder durch die Züchtigung, weil wir ungehorsam sind. Aber Gott wird die Ehre bekommen. Und da sehen wir auch wieder die Demut von Mose, dass er trotz all diesen Rückschlägen, dass er die Züchtigung angenommen hat und weiter Gottes Volk geleitet hat. Dass er trotz diesen Rückschlägen, den Tod von der Miriam und der Kritik des Volkes und seinem eigenen Versagen, dass er den Stab wieder aufgenommen hat und wieder an die Arbeit gegangen ist. Und Gott sei Dank, in Jesus müssen wir nicht besiegt bleiben, müssen nicht am Boden liegen bleiben, wenn wir gefallen sind. Wir können immer wieder umdrehen, aufstehen, bekennen und Vergebung in Anspruch nehmen für unser Versagen und weitergehen in seiner Gnade. Warren Wiersbe hat geschrieben, dass ein siegreicher christlicher Dienst oder auch ein siegreiches christliches Leben eine Serie von Neubeginnen ist. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Gnade Jesu kann immer wieder weitergehen. Vers 14. Und Mose sandte Boten von Kadesh aus an den König von Edom. So spricht dein Bruder Israel. Du kennst all die Mühsal, die uns betroffen hat. Unsere Väter zogen nach Ägypten hinab und wir haben eine lange Zeit in Ägypten gewohnt und die Ägypter behandelten uns und unsere Väter schlecht. Da schrien wir zu dem Herrn und er hat unsere Stimme gehört und einen Engel gesandt und uns aus Ägypten herausgeführt. Und siehe, wir sind in Kadesh, einer Stadt am Rande deines Gebiets. Lass uns doch durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch die Äcker und durch die Weinberge ziehen und wollen kein Wasser aus den Brunnen trinken. Auf der Straße des Königs wollen wir gehen und nicht abbiegen zur Rechten oder zur Linken, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Aber Edom sagte zu ihm, du darfst nicht bei mir durchziehen, sonst ziehe ich dir mit dem Schwert entgegen. Und die Söhne Israel sagten zu ihm, auf der Landstraße wollen wir hinabziehen, und wenn wir von deinem Wasser trinken, ich und mein Vieh, dann will ich den Preis dafür bezahlen. Nur will ich zu Fuß hindurchziehen, weiter nichts. Und er sagte, du darfst nicht hindurchziehen. Und Edom zog aus ihm entgegen mit zahlreichem Volk und mit starker Hand. Und so weigerte sich Edom, Israel zu gestatten, durch sein Gebiet zu ziehen. Und Israel bog ab. Edom, die Nation der Edomiter, war die Brudernation von der Nation Israel. Edom. Anderer Name ist auch Esau, oder Edom war ein anderer Name für Esau. Es war der Zwillingsbruder von Jakob, Stammvater von Israel. Also Mose sagt, man, bist mein Bruder und wir wollen nur auf den Landstraßen durchziehen. Wir nehmen die Ortsumfahrung, wir bezahlen für alles Wasser, was wir trinken. Aber die Edomiter haben gesagt nein und sind ihnen mit einem Heer entgegengezogen. Und Israel bog ab, Vers 22, und sie brachen auf von Kadesh, also sie sind jetzt abgebogen Richtung Osten, haben das Gebiet von Edom östlich umgangen. Sie brachen auf von Kadesh und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kamen an den Berg Hor. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron am Berg Hor, an der Grenze des Landes Edom, und sprach, Aaron soll zu seinen Völkern versammelt werden, er soll sterben. Denn es soll nicht in das Land kommen, das ich den Söhnen Israel gegeben habe, weil ihr gegen meinen Befehl widerspenstig gewesen seid bei dem Wasser von Meribah. Nimm Aaron und seinen Sohn Eleazar und lass sie hinaufsteigen auf den Berg Hor. Und ziehe Aaron seine Kleider aus und lege sie seinem Sohn Eleazar an. Und Aaron soll zu seinen Vätern versammelt werden und dort sterben. Und Mose tat, wie es der Herr befohlen hatte. Sie stiegen auf den Berg Hor, vor den Augen der ganzen Gemeinde. Und Mose zog dem Aaron seine Kleider aus. Das heißt hier nicht, dass er einen Strip gemacht hat, dass er da nackig am Berg Hor gestanden ist, sondern das waren die hohen priesterlichen Kleider. Er hat schon noch seine Unterwäsche, sein Unterkleid angehabt. Und er legte sie seinem Sohn Eleazar an, diese hohen priesterlichen Gewänder. Und Aaron starb dort auf dem Gipfel des Berges. Und Mose und Eleazar stiegen von dem Berg herab. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron verschieden war, beweinte das ganze Haus Israel den Aaron 30 Tage lang. Das Volk gesehen hat, wie Mose ohne den Aaron herabkam vom Berg, gemeinsam mit dem Eleazar, und der die Kleider des hohen Priesters getragen hat, da wussten sie, dass der Aaron gestorben ist. Aaron war 123 Jahre alt, lernen wir aus dem Kapitel 33. Und das Volk hat ihn 30 Tage lang beweint. War ein schwerer Verlust für das Volk. Aaron war 40 Jahre lang ihr hoher Priester gewesen. Der Mittler im Heiligtum zwischen ihnen und Gott. Seelsorger, wenn wir so sagen wollen. Einer ihrer Leiter. Aber niemand ist unersetzlich. Aaron stirbt. Aber das Werk des Herrn geht weiter. Niemand ist unersetzlich. Chuck Swindoll hat mal gesagt, wenn du wissen willst, wie wichtig du bist, dann nimm einen Eimer mit Wasser, steck deinen Finger rein und sieh, wie schnell sich das Loch mit Wasser füllt. Bild dir nicht ein, dass du unersetzlich bist. Niemand von uns ist unersetzlich. Ich mag aber auch die Worte, die hier verwendet werden für den Tod des Aaron. Dass der Herr hier sagt, der Aaron wird zu seinen Völkern versammelt werden. Obwohl es für die Hinterbliebenen ein Verlust war und die getrauert haben, wenn jemand in Jesus stirbt, ist es eigentlich eine großartige Sache. Wir hören nicht auf zu existieren, sondern was wir tun, wir ziehen um als Christen. Wir werden alle an dem Ort versammelt, mit allen anderen, die Jesus lieben. Und vor allem ist Jesus da und wir werden ihn selbst sehen, von Angesicht zu Angesicht, diese ungetrübte Gemeinschaft mit ihm. Himmel wird toll sein. Deswegen, wir als Christen, wir brauchen keine Angst haben vor dem Sterben. Für uns wartet das bessere Zukunft auf uns. Und es ist auch ein Trost für uns, dass wir wissen können, dass die, die im Glauben uns vorausgegangen sind, dass wir die wiedersehen können und wiedersehen werden. Und dass wir nur eine ganz kurze Zeit von ihnen getrennt sind, um dann die ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihnen zu verbringen. Eine wunderbare Hoffnung, die wir haben, die wir auf Jesus vertrauen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Und Vater, es gibt so viele Lektionen hier in diesem Text, die wir lernen können. Hilf uns, Vater, dass wir schnelle Lerner sind. Dass wir durch das Vorbild oder auch durch das Versagen von Mose hier lernen können. Aber Herr, wir sind auch ermutigt. Ermutigt durch deinen Charakter. Durch deine Barmherzigkeit und deine Liebe für uns. Wir danken dir für deine Gnade und wir danken dir auch dafür, dass du deinen Plan ausführst, Herr. Selbst wenn wir mal Fehler machen, wenn es uns hinhaut, du bist souverän und du wirst dein Werk vollenden. Du wirst das gute Werk auch, was du in unserem Leben begonnen hast, vollenden. Und eines Tages werden wir versammelt werden zu unserem Volk, Volk Gottes. Und die Ewigkeit in Gemeinschaft mit dir und allen anderen, die dich geliebt haben und dich lieb haben in der ganzen Geschichte, wird eine klasse Zeit werden, Herr. Wir danken dir dafür und wir preisen dich, Herr, für dein Werk für uns, für deine Gnade in unserem Leben. Amen.